das war bei so, also vor 1000 Menschen zu stehen, das war unglaublich. Das habe ich echt also gemocht und ich fand es so cool, weil danach sind viele zu mir gekommen. Du hast so cool, unfassbar, du hast so das machst du immer. Und ich so, nein, das war mein erstes Mal.
Herzlich willkommen zu Let's Get Visible, dein Podcast, der dich mit Mut und Inspiration auf deinem Weg in die Sichtbarkeit unterstützt. Hier ist deine Gastgeberin Caroline Anne Schiebel. Unsere heutige Sichtbarkeitsheldin hat brasilianisches Temperament und argentinisch-deutsche Wurzeln. Schon in jungen Jahren hat sie es in den deutschsprachigen Raum gezogen. Wie sie heute ihre kulturellen Wurzeln, ihre Rolle als Mutter von zwei Mädchen und ihre Arbeit bei der Stadt Linz miteinander in Einklang bringt, darüber sprechen wir in dieser Folge. Herzlich willkommen heute im Podcast unsere Sichtbarkeitsheldin Vanessa Böttcher-Hofmann. Ich freue mich riesig, dass du da bist, Vanessa.
Liebe Caroline, hallo und herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin sehr happy darüber.
Voll schön, dass du da bist. Wir haben jetzt ein Vorgespräch von einer halben Stunde gehabt. Eigentlich hätten wir schon aufzeichnen müssen. Wir haben uns so viel zum Erzählen. Vanessa, du arbeitest bei der Stadt Linz. Du warst mein Erstkontakt zum Let's Get Visible Festival als Sponsor 2023. War das ist schon wieder 2 Jahre her. Und ich habe dich kennengelernt als lebendige, quirlige International. Und ich freue mich jetzt von dir und deiner Karriere zu hören. Du weißt, ich bin sehr reiseaffin. Ich liebe fremde Länder, fremde Kulturen und du trägst das alles in mir. Und mich interessiert es einfach, wo kommst du her? Wie bist du in Linz gelandet?
Wie viel Zeit haben wir?
Stunden.
Okay. Ich bin in Brasilien, São Paulo, geboren und aufgewachsen. Meine Eltern selber sind aber aus Argentinien, Buenos Aires. Mein Papa ist aber deutschabstämmiger, deswegen der Name Böttcher trage ich eigentlich, also mein Mädchennamen. Und ich bin aufgewachsen dort in eine ganz andere Welt, ne, als diese Welt hier. Mhm. Und irgendwann, wo ich fertig war mit der Schule, also ich hätte die Möglichkeit in Brasilien die Schule weiter zu machen, mein Abi dort zu machen oder dort auf die Uni zu gehen. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte gern die weite Welt sehen, kennenlernen und bin nach Hamburg gegangen. Damals war meine ältere Schwester, wir sind 3 Mädels.
Ja.
Ich bin die mittlere.
Aha.
Damals war meine Schwester in Stuttgart und das war mein Vorbild. Carol war immer mein Vorbild.
Okay.
Carol ist immer mein Vorbild, immer noch. Und da bin ich.
Die wird sich jetzt mega freuen, die hört sicher den Podcast an.
Ja. Und dann habe ich dort in Hamburg mein Abi gemacht und jeder hat gesagt, ah, ganz ehrlich, Vanessa, du kommst bestimmt zurück, echt. Also nach 2 Jahren, das hältst du nicht aus, die Kälte. Das haben die Brasilianer zu mir gesagt und ich so, schauen wir mal. Und tatsächlich von den 3, also wir sind alle 3 irgendwann gegangen und ich bin die richtig standhaft lange von zu Hause weg, weil ich bin nie wieder zurückgegangen.
Krass.
Ich war 19 Jahre alt.
Wahnsinn. Boah, viele Fragen gleich mal da. Das heißt, deine Eltern sind tatsächlich in Brasilien geblieben und du bist der großen Schwester nach Deutschland gefolgt, aber nicht in die gleiche Stadt.
Nein, nicht in die gleiche Stadt. Ich bin nach Hamburg gegangen, Carol war in Stuttgart.
Und wie kommst du auf die Idee, einfach mal dein Heimatland zu verlassen? Das ist ja schon mal super krass. So Jürgen nehme ich auch.
Ehrlich gesagt, damals, das ist schon sehr lange her, damals bist du ja zu Hause geblieben, bist du geheiratet, also sozusagen, dass du geheiratet hast. Ne?
Ja.
Ich hatte natürlich die Vorbild, also als Vorbild meine Schwester.
Aha.
Und natürlich auch die ganzen Expats, die mit uns waren. Also ich bin aufgewachsen mit Menschen, die bei uns in São Paulo 3-4 Jahre waren und weitergezogen haben. Also das waren meine Freunde. Und das heißt, das war schon in mir drin vielleicht. Ne?
Ja.
Und eigentlich war ich, als ich gegangen bin, damals mit 19, war ich nur 2-mal in Europa gewesen, also 2-mal in Deutschland nur. Also
Wahnsinn.
Ja.
Hast du noch Verwandtschaft in Deutschland?
Weit entfernt, wo ich eigentlich leider gar keinen Kontakt habe, irgendwo in Annaberg tatsächlich. Also,
aha, cool. Und die deutsche Sprache, haben deine Eltern, wurde zu Hause Deutsch gesprochen, habt ihr Spanisch gesprochen oder habt ihr vielleicht sogar Portugiesisch gesprochen? Was war da?
Ja, das ist, bei uns ist echt, es war ein Mischmasch. Also ich habe mit meiner Mama in erster Linie Spanisch gesprochen. Mit meiner Schwester noch Portugiesisch und mit meinem Papa Deutsch. Und jetzt ist es so, dass wir, wenn wir uns treffen, das ist ein kompletter, also es ist ein Mischmasch, total. Also wir fangen ein, also mit meiner Schwester fange ich einen Satz auf Deutsch an, dann wandeln wir auf Portugiesisch, dann geht es auf Spanisch. Also es ist total, ja, ein Mischmasch.
Was ist deine erste Sprache, würdest du sagen?
Tatsächlich, die allererste, die ich gelernt habe, war Spanisch, wenn man sich so, also tatsächlich.
Und ist das dann auch die Sprache, die du
Nein, ich Gefühl zähle auf Portugiesisch.
Du zählst auf Portugiesisch. Ja, du rechnest auf Portugiesisch?
Ja, ich zähle auf Portugiesisch, ja.
Krass. Und was gibst du an deine, du hast zwei Töchter?
Ich habe zwei Töchter, ja.
Was gibst du an die weiter, sprachlich?
Auch Portugiesisch. Also ich muss gestehen, früher war ich standhafter. Ich bin ja die Einzige, die natürlich Portugiesisch zu Hause spricht. Aha. Mein Mann Jan, der versteht alles, aber er kann nicht sprechen. Also er kann sich verständigen, schon, aber er kann nicht so natürlich fließend, sage ich mal.
Wo kommt der her?
Stuttgart.
Okay, Stuttgart. Das heißt, der ist deutsch und hat aber keine Beziehungen zu Brasilien oder Argentinien.
Nein, nein.
Nein, okay, cool. Das heißt, ihr habt ein gutes Deutsch zu Hause. Obwohl Stuttgart,
Schwäbisch ist schon, ist, ja, ich verstehe mittlerweile alles natürlich, aber ich kann selber nicht sprechen. Ja.
Du hast nichts verpasst. Ich komme ja nahe des Schwabenlandes Baden. Wir sprechen sehr ähnlich für alle, die von weiter weg kommen, die glauben, das ist das Gleiche. Ja. Nichts verpasst. Das heißt, du warst dann allein in Hamburg, hast dort dein Abitur gemacht?
Habe dort mein Abi gemacht, genau. Und tatsächlich wollte ich Sportwissenschaft studieren. Und hatte eigentlich einen Platz in Kiel bekommen. Krass. Und parallel habe ich mich auch, weil ich habe gedacht, ich wusste nicht, ob das klappt, habe ich mich auch parallel in Hamburg für die Werbung beworben. Und damals war Werbung der Hit, Werbekauffrau. Ja. Und dann habe ich die Zusagen von beiden bekommen. Also von Kiel, Sportwissenschaft und aus einer Werbeagentur in Hamburg. Und dann habe ich gedacht, boah, schon wieder umziehen, neue Freunde machen. Ich war da erst 2 Jahre. Und dann habe ich gesagt, nein, ich bleibe hier.
Aha.
Ja, das ist, man weiß ja nie, wie es im Leben weitergeht. Also wir werden nie wissen, wie wäre es gewesen. Ne?
Richtig.
Heutzutage frage ich mich schon, wow, hätte ich meinen Mann irgendwo kennengelernt? Oder der wollte auch vielleicht was anderes machen, aber ja. So ist das echt.
Ich glaube aber fast, jetzt wäre man fast philosophisch, wäre es anders gewesen, dann wäre es wahrscheinlich auch gut. Vielleicht mit einem anderen Mann, anderen Kindern. Ich sage immer zu meinen Kindern, ja, wenn ich einen Papa nicht kennengelernt hätte, und dann sagen die immer, dann wären wir aber auch nicht wir. Das stimmt ja, ne?
Ja.
Und wahrscheinlich wäre es aber trotzdem alles gut. Ja. Oder halt auch nicht gut. Also ein ganz normales Leben halt, ne?
Ja. Ja, ja, das ist. Ja. Aber es ist super, wie es ist. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich diesen Weg gegangen bin.
Und wie kam es dann, dass du bei der Stadt Linz gelandet bist? Das wird jetzt ein großer Sprung.
Ja, es ist ein großer Sprung. In Hamburg war ich erstmal, wie gesagt, ich habe erstmal meine Ausbildung gemacht als Werbekauffrau. Dann habe ich angefangen, in eine Agentur für Werbemittel zu arbeiten und habe dann meinen zukünftigen Partner, also eigentlich Geschäftspartner, kennengelernt. Mhm. Genau. Und dann hatten wir irgendwann die Idee gehabt, sich selbstständig zu machen. Mhm. Und das haben wir gemacht. Also wir haben dann eine kleine Werbeagentur für Werbemittel gehabt. Sehr, sehr, sehr erfolgreich. Mhm. Das habe ich fast 5 Jahre lang gemacht mit ihm.
Mhm. Das heißt, ihr wart romantisch geschäftlich?
Nur geschäftlich.
Okay.
Genau. Genau. Und dann ist es so, dass ich dann irgendwann, ich liebe Hamburg. Also Hamburg ist meine Perle. Aber wenn du als Brasilianerin, also Südländerin, 10 Jahre dort lebst und es der Winter sind, die sind sehr, sehr heftig. Das regnet immer von vorne und es ist kalt und ungemütlich und alles grau. Und ich konnte das nicht mehr. Und dann durch meinen Job habe ich auch meinen Mann kennengelernt. Mhm. Ja, mein Mann war ein Kunde von mir übrigens. Oh. Also ja, genau. Okay. Der hat in einer Produktionsagentur damals gearbeitet in Hamburg. Und ja, und dann haben wir überlegt, was kann man machen? Also ich habe gesagt, ich brauche eine Veränderung. Er meinte, sehr gerne. Und dann haben wir uns für München entschieden.
In den Süden.
Ja.
In den warmen Süden.
Ja, im warmen Süden. Viele Freunde von mir aus Hamburg, die haben das nicht verstanden, weil natürlich die Hamburger alles, was unter der Elbe ist, sagen so, oh, das ist ja nicht mehr Deutschland, ne? Also, aber na, also dann, ich hatte die als erste den Job in München. Ich habe für eine Agentur, die gehörte BMW und Jungformat. Und da habe ich angefangen, im Sales Literature zu arbeiten. Und irgendwann kam auch Jan, nach einem halben Jahr. Also das heißt, und damals waren wir jung, wir hatten kein Geld. Wir haben uns jede dritte Woche, vierte Woche erst gesehen. Da habe ich dann sehr viel gearbeitet. Ich habe um 7 Uhr morgens angefangen, bis um 1 Uhr nachts. Also es war teilweise schon, ja. Da, es war ein anderes Leben. Ich hatte keine Kinder und. Also. Aber München ist auch eine tolle Stadt. Also es ist nicht meine Perle wie Hamburg.
Aha.
Aber es ist auch eine sehr coole Stadt, aber sehr schwierig anzukommen. Also der Bayer ist natürlich jemand, der sehr, finde ich schon, also wenn du kein Bayerisch sprichst, dann bist du eh raus.
Wie ist das in Linz?
Anders.
Ja?
Ja, also ganz anders. Ich finde, Linz ist viel offener und ich finde, dass wenn du ich habe ja in Hamburg und München gelebt.
Aha.
Und natürlich hat mir das irgendwie so München geholfen, weil ich finde, die Mentalität ist schon ähnlich,
ja.
auch das Dialekt, die Sprache, aber die sind viel offener. Also das habe ich nie das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie, wie der Münchner, das ist der
kann ich sehr, sehr
spannend. Snobbisch sein, aha. Echt. Ja.
Okay. Das heißt, das ist der arrogante Münchner?
Nicht alle, aber schon einige.
Aha. Und wie kam es dann, dass du von München oder ihr beide von München nach Linz gewechselt seid?
Ich war hochschwanger von meiner zweiten Tochter. Elena war 2,5 Jahre alt und Jan hat ein Angebot, die Seiten zu wechseln, sage ich mal so.
Mhm.
Und dann, wegen seinem Job sind wir nach Linz, erstmal nach Linz gekommen, genau.
Mhm.
Und meine Aufgabe war natürlich erstmal für mich auch diesen Netzwerk aufzubauen, weil du kommst hierher, wir haben keine Familie, keine Oma, kein Opa, niemand, der dir auf die Kinder aufpasst.
Mhm.
Das heißt, ich musste erstmal alles aufbauen.
Mhm.
Und das geht von Zahnarzt bis Kinderarzt, alles.
Mhm.
Und natürlich auch eine Betreuung für meine Kinder. Und ich weiß damals, also ich bin angekommen und ich war ja schwanger von der Lili. 3 Wochen vor Geburtstermin sind wir umgezogen. Ja. Und ich habe dann im Kindergarten für die Lena angefangen zu suchen, weil die Lena war schon natürlich mit Kabelstube, Kindergarten, sie hat Kinder gebraucht.
Mhm.
Und ich weiß, also es war so bitter, weil ich bin mit der irgendwo, ich habe gesagt, okay, ich gehe einfach in die Kindergärten in der Nähe, werde ich jetzt einfach abklappern mit ihr. Und die kam schon rein und hat schon ihre Jacke ausgezogen und wollte schon loslegen. Und jedes Mal hieß es, nein, wir müssen erstmal abwarten und irgendwie, sie sind noch nicht 3 und das Kind muss erst mal 3 Jahre alt sein und. Und ich habe, mir zerbrach das Herz jedes Mal echt.
Wow.
Klar, ich habe versucht, so schnell wie möglich, also einfach zu sehen, wie komme ich denn in den Job zurück. Und da habe ich gemerkt, ich brauche Hilfe, weil sonst, das geht's nicht. Also,
hast du sie dann untergebracht noch vor der Geburt? Die Große, im Kindergarten oder Kappelstuhl?
Ja, erst als sie 3 wurde.
Als sie 3 wurde?
Erst als sie 3 wurde, aber ich habe schon wieder ein Engelchen in mein Leben getroffen, also eine sehr, sehr liebe Dame namens Elisa, die hat damals in einem Kindergarten von der Caritas gesagt, ich melde mich bei Ihnen und ich mache alles, also dass sie auch einen Platz bekommt und Gott sei Dank hat es geklappt, echt, also das war...
Toi, da sieht man wieder, an wem es eigentlich liegt, ne?
Ja.
Es sind meistens die Frauen, die dann irgendwie das... schaffen müssen, die Kids und den Job dann auch unter den Hut zu bekommen.
Ja, wir sind unglaublich Heldinnen, also im Ernst, weil wir müssen uns für alle eigentlich, wir müssen für alle da sein und der Spagat ist riesig.
Mhm.
Der Spagat ist riesig.
Wie schaut das heute aus? Wie alt sind die Kinder?
Meine Große ist jetzt 12,5, wird in Jänner 13, also ein Teenie.
Aha. Schöne Zeit.
Und meine Kleine, die ist auch schon in der Vor-Teenie-Zeit, wird jetzt eigentlich ins 10 Tage 10 Jahre alt werden. Ja.
Okay. Ja. Und wie schaffst du das beruflich?
Oh, es ist natürlich jetzt... sind wir geübt, ne? Also, dass mein Mann sehr viel unterwegs ist, international, das kenne ich mein Leben lang.
Mhm.
Deswegen habe ich am Anfang jemanden gebraucht, der uns unterstützt. Ich habe eine Leihoma, die uns schon seit sehr langer Zeit, also seit eigentlich praktisch fast 10 Jahre begleitet, ist meine rechte Hand. Und ich bin sehr dankbar, dass ich sie habe. Und heutzutage ist es schon eingespielt. Ne? Also klar, ich merke, die Mädels sind schon älter, aber trotzdem, du weißt nicht, also die Lilly ist jetzt noch in der vierten VS. Warum? Damals, Corona-Zeit, habe ich sie länger in der Schule, also im Kindergarten gelassen, weil ich wusste nicht, wie geht's weiter mit Corona. Aber ich weiß nicht, wie das sein wird im Gymnasium. Also es ist natürlich schon...
Werdet ihr das rocken, wenn ihr das jetzt gerockt habt, wird er das auch schaffen, oder?
Ja.
Erzähl uns mal, was du beim Innovationshauptplatz machst.
Also der Innovationshauptplatz ist eigentlich, also wir sind eine große Abteilung in Linz, also WIKE, also Wirtschaft, Innovation, Klima und EU. Und es ist so, dass der Innovationshauptplatz ist gerichtet an Bürgerinnen und Bürger aus Linz. Das heißt, jeder, der eigentlich eine Idee hat oder der Wünsche hat, der könnte in unsere Plattform, wir haben eine Plattform, eine Idee reinbringen. Und wenn diese Idee 50 Likes bekommt, geht sie rein Richtung Magistrat und wird politisch evaluiert. Das ist eine Sache.
Welche Idee müsste das sein? Müsste das die Stadt betreffen? Oder?
Ja, genau, was du dir wünschst für Linz.
Also wenn ich jetzt sage, ich möchte, dass die Donau belebt wird oder sowas, ja? Das könnte ich dann einreichen. Da bräuchte ich aber eine konkrete Idee, wie man das macht, oder?
Genau, du müsstest deine Idee natürlich formulieren, auf der Plattform schreiben und dann, wir haben eine Community, die wächst und wächst und wenn die 50 Likes bekommt, dann wird sie Richtung, wird im Magistrat evaluiert, genau. Aber ich bin eigentlich in der Wirtschaftsabteilung, nur viele kennen mich tatsächlich, Vanessa von Innovationshauptplatz.
Ja, schau her.
Meine Kollegin Silvia Hackel, die freut sich bestimmt darüber. Aber wir sind alle eine Abteilung, also wir sind eine große Abteilung und ja, ich bin eigentlich in der Wirtschaft angesiedelt, genau.
Heißt was? Was machst du da?
Ich bin ein Economic Developer, sage ich mal, das ist meine Berufsbezeichnung, aber ich bin sozusagen die Drehscheibe zwischen Unternehmen und Magistrat und Politik, Verwaltung, Politik, genau. Tatsächlich. Also und mache natürlich verschiedene Formate auch für Linz. Zum Beispiel My Linz in der Seite von Innovationshauptplatz. Das kommt, also das habe ich gemacht. Das war ein Projekt, was wir für die Stadt Linz, damit, wenn die Experts hierher kommen, ein bisschen so, wir haben ein bisschen aufgebaut wie Storytelling, damit sie wissen, was ist zu tun, was habe ich, wo muss ich als erste Stelle hin, mit wem muss ich sprechen. Solche bürokratische Sachen auch, die sehr wichtig sind, wo natürlich jemand, der vom Ausland kommt, gar keine Ahnung hat, wo das alles drauf steht und wo wir uns natürlich als Magistrat auch vorstellen.
Da bist du ja die perfekte Person mit Expertise.
Ja, da kennst du dich aus. Ich weiß, warum ich da bin.
Da kennst du dich aus.
Ja.
Jetzt haben wir viel über das Berufliche gesprochen und es klingt ja, wie wenn du auch ohne Background Family das alles rockst oder wenn ihr das alles rockt, gemeinsam mit deinem Mann. Gibt es denn auch Herausforderungen in deinem privaten und beruflichen Alltag, die ihr zu managen habt?
Ja. Natürlich.
Es hört sich irgendwie alles so easy an bei euch.
Nein. Das ist sehr viel. Es ist sehr viel Organisation, Kommunikation vor allem, aber auch ein Geben und ein Nehmen. Also mittlerweile ist es ja echt auch so, dass ich durch meinen Beruf auch viel unterwegs bin. Also auf Veranstaltungen, wie du weißt. Und natürlich, also dann, wenn der Jan da ist, dann sage ich bitte, dann musst du bei den Kindern sein. Ich habe da einen Termin. Aber also andersrum auch. Ne? Also oft fliegt er nach Indien und dann bin ich die ganze Woche alleine.
Hast du auch Zeit für dich?
Heutzutage schaffe ich mir die Zeit. Ganz wichtig. Also ich schaffe mir die Zeit für mich, weil vor allem für Sport, weil sonst würde ich eingehen. Nein, also ich denke, es ist ganz wichtig, dass ich als Mama, dass es mir gut geht, damit auch meine Kinder und auch meine Familie auch gut gehen kann. Und es ist natürlich schwer, keine Frage, und da muss man egoistisch sein, aber nicht im Negativen, sondern im Positiven egoistisch sein. Es ist deine Zeit, was du für dich investierst, echt, für deinen Geist, für deinen Körper und für deine...
War das für dich immer schon klar, dass das so, dass du die Zeit für dich brauchst?
Früher in meinem alten Leben, wenn ich das sage, meine ich, wo ich natürlich keine Kinder hatte, da habe ich Ja,
Vollgas,
immer,
oder?
Immer die Zeit, ja, Vollgas genommen, also aber auch sehr extrem. Ich glaube, ich war immer ein extremer Typ. Ich bin zum Beispiel meine Selbstständigkeit um 5 Uhr morgens auf dem Laufband gewesen in der Kaifu, weiß ich noch, in der Kaifu, Leute. Das ist ein super cooles Fitnesscenter in Hamburg.
Aha.
Und dann habe ich dann gearbeitet und war auch unterwegs mit Kunden bis in die Puppen,
aha,
weil natürlich vom Essen gehen bis auf Veranstaltungen und habe sehr wenig geschlafen.
Aha.
Ne? Also,
ich glaube, da hat man noch nicht so nachgedacht über
natürlich,
Gesundheit, Regeneration.
Ich war 24.
Und,
also das ist natürlich ganz, ganz anders als heutzutage.
Ja, ja, ja.
Ja, aber ich finde, da muss man sehr konsequent sein und auch egoistisch.
Mhm. Und wie ist dir der Groschen gefallen, dass du auf dich schauen musst?
Ich hatte ein Erlebnis letztes Jahr, die mir vielleicht da wachgerüttelt hat, sage ich mal so. Und hatte auch eine OP jetzt im April. Und dann war ich, das war ein Highlight für mich. Also nicht die OP, sondern
hoffentlich nicht.
Sondern die Reha-Zeit. Und da, das war unglaublich, weil da haben wir ganz, ganz viel Sport gemacht. Und da habe ich mich wieder gefunden, echt. Also für mich war das echt ein mega Aufwacher.
Aha. Hast du den Aufwacher gebraucht?
Ja. Sicher. Also ich habe den gebraucht und ich glaube, jeder kommt in einem Punkt, wo er das braucht, echt.
Aha.
Definitiv.
Ja, wir haben es vorhin besprochen, ich hatte ja auch schon so einen Aufwacher.
Ja.
Ich glaube auch, dass wir dann achtsamer werden, oder?
Ja, du gehst achtsamer, du weißt ganz genau. Also der Fokus, der liegt woanders. Ne? Also ich komme aus einem Land, wo Körperkult super wichtig ist, Aussehen super wichtig ist. Und ich glaube, in meinen jungen Jahren war ich auch so. Ich war trainiert und topfit und pipapo. Aber ich glaube, heutzutage ist es anders. Also mein Fokus liegt auf Gesundheit.
Mhm. Genau. Die Latinas allgemein, finde ich, ja, wenn wir nochmal kurz zurückgehen zu diesem International. Die Frauen, die haben ein anderes Erscheinungsbild wie wir, oder? Also die legen noch mal viel mehr Wert auf das Äußere, wo ich nicht sagen will, wir legen keinen Wert drauf. Aber ich glaube, es ist noch mal ein Quäntchen wichtiger für sie, oder?
Ist es. Ist es, definitiv. Es wird auch gelebt, aber es wird in allen Kasten, sage ich mal, in Brasilien gelebt. Egal, ob du aus der Mittelschicht oder aus der unteren Schicht oder aus der oberen Schicht kommst. Also es ist tatsächlich so, zum Beispiel witzig, wenn du in Brasilien in einer Shopping-Mall bist.
Mhm.
Wir haben ganz viele. Ne? Das ist ja sehr American-like, würde ich sagen. Und wenn du dort in der Zeit, also in der Mittagszeit aufs Klo gehst, dann wirst du sehen, wie viele Frauen sich die Zähne putzen. Das wirst du hier niemals erleben.
Nee.
Ja. Es ist unglaublich. Es geht nicht nur um Aussehen oder die Nägel. Du erkennst eine Brasilianerin, die Brasilianerinnen haben immer die Nägel, also die sehen topfit aus.
Oh Gott, ich muss schnell meine Hände verstecken.
Das ist, wenn ich im Flieger einsteige nach Hause, das fällt sofort auf, echt.
Aha. Mhm. Erkennen die dich schon, dass du nicht mehr dort zu Hause bist?
Ja. Ja, natürlich. Also viele sagen, ich habe einen kleinen Akzent in meinem Portugiesisch, was mich echt traurig macht.
Lustig.
Ja.
Lustig.
Ja, und ich muss, wenn ich da bin, also ich muss erstmal die ersten 3-4 Tagen erstmal ankommen, natürlich, ja.
Siehst du einen Vor- oder Nachteil, wie Frauen dort sind, wie sie sich zeigen zu hier? Also findest du dieses Beauty, Zähneputzen und was auch immer, findest du das gut oder schlecht? Wertest du das gar nicht?
Ich finde es gut. Ich bin damit aufgewachsen. Ich finde es gut. Ich finde es auch gut, dass eine Frau auf sich achtet, auf ihr Aussehen achtet, wie sie. Weil ich finde, das ist auch ein Stück auch Selbstvertrauen, was du auch. Das unterstützt, finde ich eigentlich. Und natürlich, in meinem Rio de Janeiro ist super extrem. Also mit Körperkult. Also da wirst du Frauen sehen, wo du denkst, oder auch Männer, wo du denkst, unfassbar. Ne? Also das ist aber sehr extrem. Also das ist schon too much.
Die Frage, ich bin jetzt ein bisschen kritisch, ist das nicht auch ein bisschen sich verkaufen? Also in einem nicht nur positiven Way, nicht so wie wir jetzt sagen, wir richten uns fürs Business her oder für eine schöne Party, sondern Ich habe das ein bisschen erlebt bei unseren Austauschschülerinnen. Wir hatten ja aus, und jetzt Entschuldigung, ich schere jetzt ganz Lateinamerika einfach mal über einen Kamm, ja, ganz stereotypisch. Aber ich hatte so das Gefühl, besonders bei der einen, bei der anderen ansatzweise, dass sie, wenn sie zum Beispiel sich auch auf Social Media zeigt, es ist immer so ein bisschen oder extrem sexy. Immer so dieser Kussmund und die Brüste nochmal so ein bisschen und dieses Überschminkte. Und ich habe mir fast gedacht, für mich ist es fast ein bisschen grauslich, ja, weil ich das Gefühl hatte, sie verkauft sich und ihren Körper anstatt ihre Smartness und ihren guten Charakter. Ganz ein liebes Mädchen. Mhm. Und ich habe dann auch immer wieder gesagt, warum zeigst du dich so? Warum zeigst du dich so auf sexy? Warum bewegst du deinen Körper so extremst? Ja, ich glaube, du weißt, von was ich spreche, ne? Diesen Hüftschwung und so. Und für mich war es ein bisschen negativ, oder für mich war es sehr negativ behaftet. Aber jetzt möchte ich es gern von einer Brasilianerin wissen.
Wir haben den Schwung, also der liegt uns. Es ist so, es ist drin. Ich finde, dass natürlich, es ist ganz anders. Also wir sind in einem tropischen Land, ne? Also es ist warm, es ist Temperaturen, also okay, für Klimawandel ist natürlich schon längst auch in Brasilien angekommen. Du kannst auch auf heute 15 Grad haben, morgen 35. Das ist verrückt. Aber ich finde schon, dass ja, zum Teil ist es schon anders als hier. Nur was ich finde, ist, ich mag eh nicht, wenn junge Leute, und das schimpfe ich immer meine Tochter, sich schon so früh, so schnell alt machen möchten. Also das meine ich mit Make-up echt. Also ich bin jemand, ich liebe Make-up, ich mag mich schminken, aber ich habe sehr spät damit angefangen. Mhm. Also ich habe eine Wimperntusche, glaube ich, mit 17, 18. Mhm. Nur eine, weil das ist, gab es was anderes nicht. Und heutzutage ist alles viel zu schnell.
Ich glaube aber, da haben wir wenig Einfluss leider durch Social Media. Ja. Ich kenne es bei meinen Kindern das Gleiche.
Man kann nur mit denen sprechen und.
Und meine Tochter macht auch ständig, die Kleine macht da immer diesen Kussmund auf Social Media. Mich macht das einfach fertig, ja?
Ja, meine ist noch nicht, also das verbiete ich noch, also kein Instagram oder. Aber das. Du weißt, wie das ist.
Irgendwann wird es schwierig, ne?
Es wird schwierig. Aber ich möchte nur, dass sie lernen, weil diese ganzen Sachen auf dem Gesicht in so jung, ich meine, diese Haut ist so jung, das ist, ich finde, es ist schlecht. Was ist denn, was machen sie, wenn sie 30 sind, bitte?
Ja.
Oder 40?
Ja. Ja, und abgesehen davon frage ich mich immer, was ist die Wirkung? Was zeigt das? Ja. Und eben deswegen die Frage bei den Latinas. Ich locke hier einen Partner, eine Partnerin an.
Nein, ich würde nicht im Generellen sagen. Natürlich gibt es auch, also so wie auch auf der ganzen Welt. Mhm. Aber ich glaube schon, dass die Brasilianerinnen die sind sehr weiblich, tatsächlich echt.
Mhm. Das heißt, die kennen ihren Wert und es ist kein billiges Verkaufsding.
Nein, finde ich nicht. Also das ist schon, also
okay.
Das ist, es ist ganz anders als hier echt.
Mhm. Findest du, dass Frauen hier mehr Selbstbewusstsein haben dürften?
Ja. Sicher. Also ich finde schon, also ich finde das, ja. Aber ich finde, es hat schon, wenn ich überlege, ich meine, ich bin schon sehr lange auf dieser Seite des Atlantiks, es hat sich schon was geändert. Und es gibt Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich.
Okay, definitiv. Damit.
Ich finde, dass die Österreicherinnen schon, also viel weiter sind als die Deutschen.
Wirklich?
Ja, finde ich schon.
Okay, wie äußert sich das?
Ich glaube, das ist der Einfluss vielleicht aus dem Balkan, kann ich mir vorstellen, weil ich finde, da sind die Frauen auch sehr, sehr weiblich.
Was ist weiblich für dich?
Weiblich ist jemand, der natürlich sich auf sein Aussehen achtet, der auch wie er kommuniziert auch, also in seiner kompletten, sag ich mal, sein Erscheinungsbild, finde ich. Also jemand, der irgendwie so Bushiko ist jemand, der,
Aber kann das nicht auch Selbstbewusstsein? Ich denke jetzt zum Beispiel an die Angela Merkel. Die ist jetzt nach deiner Beschreibung würde ich die jetzt nicht als weiblich einschätzen.
Nein, finde ich schon. Also sie hat,
ich hoffe, sie hört nicht zu, aber ich fürchte
sie
nicht.
War
Hallo sie, Angela.
Wenn man überlegt, früher war sie nicht weil in ihrem Karriereanfang, aber ich finde schon, also mit dem Jahren hat sie sich natürlich hast du einen Stylisten und, der dich irgendwie so aufschönert und die Haare macht, aber ich finde schon, dass sie sich sehr, im Positiven verändert hat.
Ich finde sie positiv. Ja. Also, und ich finde sie stark und alles. Aber ich hätte sie jetzt nicht als, nach deiner Beschreibung, weiblich konnotiert, weißt? So ja. Dieses...
Marilyn Monroe ist sie nicht.
Ja, ganz genau. Ganz genau.
Das
ganz
ist natürlich genau. Das weibliche Bild, würde ich mal sagen. Aha. Aber nein, also.
Deine Tipps bitte an uns Deutschsprachigen im Dachraum. Was können wir Frauen tun, dass wir in diese Stärke kommen, die du bei Brasilianerinnen siehst?
Ich glaube, es ist einfach ein Paket, sage ich mal. Wichtig ist Sport, Bewegung. Also die Brasilianerinnen bewegen, also tun was, ne, für sich, also sich die Zeit auch nehmen dafür, aber auch zu achten, dass vielleicht jemand selbst auch wirkt. Ne? Also es muss authentisch sein. Und ich glaube, das ist, was wir auch haben, was viele nicht haben. Also wir sind sehr authentisch. Und das ist, ich glaube, so generell gesprochen, also die Frauen sind sehr stark dort. Also das ist...
Was heißt authentisch in dem Sinne für dich?
Ohne Angst, keine Angst zu haben, dass jemand dich irgendwie kritisiert oder wie du wirkst auf die anderen.
Das heißt, im Auftreten und ja. auch, was ich sage?
Genau, im Auftreten und auch, was ich sage. Also so, wie ich rüberkomme. Also so, das ist genau. Und ich glaube, da sind Brasilianer extrem, extrem stark, echt.
Ja.
Die haben dort eine Frauenwelt. Mhm. Echt, das ist, also wenn ich höre von meiner, ich habe eine Schwester, die noch in Brasilien, also lebt in São Paulo. Und es gibt viel mehr Frauen als Männer. Das heißt, also das ist unglaublich. Es ist auch eine große Konkurrenzkampf, kann man so auch sagen.
Okay.
Aber das ist natürlich, Frauen sind da die ganz anders als hier, finde ich. Also auch vom Auftreten, wenn, ja, Restaurants oder egal wo man ist. Also es ist anders als hier.
Das heißt, die haben mehr zu sagen?
Na, die haben mehr Power. Vielleicht, also ich weiß es nicht. Also mehr, ja.
Aha. Kann das dann aber auch sein, weil was ich habe jetzt überlegt, wie könnte ich da für mich selbst noch in Anführungszeichen besser werden, ja? Und ich denke mir dann, ich habe oft Angst vor der Bewertung anderer. Kann das sein, dass dort weniger bewertet wird, wie du bist?
Im Gegenteil, es wird sehr viel bewertet.
Okay.
Aber du lernst es, damit umzugehen, seitdem von klein auf.
Das heißt, es ist okay, wenn eine andere sagt, das ist aber blöd, was du da sagst und machst und wie du ausschaust und was auch immer.
Die wird sagen, das ist ja so, wie ich das will und du hast ja nichts damit dazu melden. Also es ist, ich glaube, diese Konkurrenzgeschichte ist fängt viel früher dort an.
Okay.
Und deswegen sind vielleicht die Frauen auch von der Seite auch stärker.
Das ist aber spannend, weil ich rede ja immer mit den Frauen und sage, bitte hört auf mit dem Konkurrenzgehabe, seid gut zueinander, hört auf zu bewerten. Jetzt kommst du und sagst umgekehrt, das ist eigentlich gut, wenn es das gibt, weil es macht uns stärker.
Also in Brasilien ist es echt so. Das ist, also dieser Konkurrenzkampf ist überall eigentlich.
Hey, so spannend. Weißt du, ich würde da so untergehen. Ich bin ja das ärgste Sensibelchen überhaupt, wenn es um Bewertung geht. Wenn irgendwer sagt, ich hätte irgendwas falsch gemacht, dann zerbreche ich mir den Kopf, dann hinterfrage ich mich 100.000 Mal, dann überlege ich, wie ich es besser machen könnte. Ich würde untergehen. Ich würde wahrscheinlich jeden Abend heulend im Bett liegen. Aber spannend, dass das...
Das kann aber auch stärker machen.
Ja, wahrscheinlich, wenn du da reingeboren wirst. Und gut, bei uns gibt es ja auch Frauen, die sagen, es ist mir egal, was die anderen sagen, aber ich glaube, das sind die wenigsten, dass die damit umgehen können.
Ja.
Also mit Kritik umzugehen, ist ja wirklich eine Stärke, ne?
Es ist eine Stärke, definitiv mit Kritik umzugehen. Es ist eine Stärke und das ist auch eine Art, die Komfortzone natürlich zu verlassen, weil du musst dich dafür öffnen.
Könntest du Workshops anbieten in die Richtung?
Oh, wie meinst du das?
Ja, du gibst Workshops so stark wie eine Brasilianerin oder so.
Wäre doch eine Idee, oder?
Also ich wäre die Erste, die sich hier anmeldet. Vanessa, wir sind ein Sichtbarkeitspodcast. Wir haben jetzt ganz viel über deine Geschichte, über das Brasilianische, über Achtsamkeit. Wir haben ganz viel gesprochen. Danke für die tiefen Einblicke. Nun möchte ich natürlich auch wissen, wie es um deine Sichtbarkeit steht, wie du dazu stehst. Ja, da haben wir auch schon im Vorgespräch ein bisschen was gehört. Erstmal vielleicht dein Sichtbarkeitsgegenstand. Was hast du heute mitgebracht?
Oh, warte mal, ich muss kurz hier aufstehen.
Oh, darf ich sagen, ist das ein Rosenkranz?
Es ist ein Rosenkranz. Mhm. Ich bin
in Armbandformat, oder? Ganz klein?
Nein, naja, also es gibt verschiedene, du kannst vielleicht im Auto irgendwo anhängen oder wie auch immer. Ja, meine Herkunft ist, glaube ich, was mich ausmacht, echt. Und ich bin, auch wenn ich dreisprachig aufgewachsen bin oder in zwei verschiedene Kulturen, mein Herz schlägt für Brasilien. Und da ist man natürlich sehr katholisch. Also wir sind die größte Anzahl an Katholiken, genau. Und ich bin tatsächlich jemand, würde man vielleicht nicht glauben, aber der sehr an Gott glaubt, genau.
Wie praktizierst du das?
Ich bete. Ich bete auch für, wenn ich, oder wenn ich zum Beispiel, bevor ich zu dir gegangen bin, habe ich gebetet und habe gesagt, Mensch, hilf mir, steh mir bei. Und ich weiß, dass er hier ist, dass es auch irgendwie passiert, echt. Und das ist auch eine andere Sache, dass wir haben hier mit Europa oder mit, wenn ich hier die katholische Kirche sehe, es läuft einiges schief, glaube ich, weil für uns eine Kirche lebt von Spenden. Da fängt schon an. Ne? Mhm. Also hier hast du die Kirchensteuer und. Und wenn du in die Kirche in Brasilien gehst am Sonntag, wirst du die Kirche voll sehen. Du kriegst keinen Platz.
Okay.
Und mit jungen Leuten, mit älteren Leuten, allen, also alle Altersklassen wirst du dort treffen. Und das wird richtig gelebt. Das ist einfach ein Land, wo dieser Glaube extrem stark ist, echt.
Mhm. Gehst du hier in die Kirche?
Ich gehe in die Kirche. Ich muss gestehen, ich gehe nicht zum Gottesdienst um 10 Uhr morgens, also am Sonntag, weil ich bin gerne ein Langschläfer, vor allem am Sonntag. Aber ich gehe immer in die Kirche und zünde eine Kerze an für meine Familie.
Ja. Ist der Gottesdienst hier gleich wie dort?
Nein. Leider nicht. Das ist, vielleicht gibt es bestimmt Fahrer oder die das cool machen, aber ich glaube, da ist es viel mehr Leben, viel mehr Energie.
So, das sehe ich weltweit, wo ich in christlichen Kirchengemeinschaften war, dass eigentlich auf anderen Kontinenten, also nicht nur jetzt Lateinamerika, sondern auch USA oder auch Afrika, dass da viel mehr Party in der Kirche stattfindet, die Gospels und gesungen und easy cheesy. Und ich glaube, das ist es, warum die Leute da gern hingehen, weil die da eine coole Gemeinschaft erleben.
Ja,
ne?
Das ist es. Es ist genau das. Es ist diese Community. Und ich glaube einfach, dass hier fehlt, genau, also es fehlt an Community. Es fehlt einfach, die jungen Leute abzuholen. Ne, also oder die Kinder auch abzuholen und das irgendwie, es müsste anders gestaltet werden, nicht?
Ich glaube, ich wäre auch bei der Kirche, wenn es so wäre wie anderswo.
Ja.
Und was mir gleich aufgefallen ist, es ist spannend, weil ich sagte, wir hatten zwei Austauschschülerinnen, meine Mexikanerin, die hatte auch immer einen Rosenkranz zum Einschlafen mit dabei, der lag immer im Bett. Also wenn wir die Betten gemacht haben oder so, kam immer dieser Rosenkranz hervor und die hatten uns zum Schluss auch hier gelassen.
Also
voll schön.
Toll.
Ja, wirklich schön. Ja,
ja, ich habe habe einen Rosenkranz, den habe ich von meiner Mama bekommen. Mein großes Vorbild ist meine Mama.
Aha.
Und den habe ich bei jeder schwierigen Phase, die ich gehabt habe oder damals, wo ich noch Prüfungen gemacht habe, und habe ich immer mitgehabt. Und auch als ich geheiratet habe.
Aha.
Den habe ich umgehabt, also genau.
Ja, man weiß ja, ein Glaube hilft Menschen festzuhalten. Ne?
Genau.
Und ich glaube, es ist egal, an was du glaubst, wer das jetzt genau ist oder wie dein Gott heißt oder wie der ausschaut in deinem Kopf. Aber dieser Glaube an etwas, die Hoffnung, dass es weitergeht und dass es gut ist, oder? Es bewegt viel.
Das ist extrem wichtig, auch in schwierigen Situationen, weil ich glaube, das hat mich oft im Leben über Wasser gehalten, echt. Also überlegst, ich kam mit 19, ne? Also ich war ein Kind noch.
Ja, Wahnsinn.
Und der Glaube an Gott hat mir immer geholfen, immer. Ich wurde nie im Stich gelassen.
Und wieso sagst du, ist deine Mama dein Vorbild?
Meine Mama ist eine un Eroe. Meine Mama ist Superwoman.
Un Eroe heißt Superwoman?
Ja, das ist echt. Also meine Mama ist unglaublich. Also sie ist jemand, der so viel Energie hat und so jung aussieht. Echt, obwohl sie eigentlich schon, das darf ich nicht sagen, wie alt sie ist, aber sagen wir mal nicht mehr 60 ist.
Ja.
Und ganz toll, echt. Sie hat einen super Job mit uns gemacht.
Superschön, superschön. Wo bist du denn aktuell sichtbar?
Ich bin eigentlich jemand, der die Sichtbarkeit nicht sucht. Aber durch meinen Job habe ich sie tatsächlich. Also die Sichtbarkeit ist ein Teil meiner Arbeit und ist nicht mein primäres Ziel.
Mhm. Heißt, du möchtest nicht sichtbar sein, oder?
Nicht unbedingt, aber es passiert natürlich durch den Job, was ich mache. Nur was ich möchte, ist eher was zu bewirken, was mit Sinn zu gestalten, oft im Hintergrund, aber dort, wo man wirklich was bewegt.
Aber dafür braucht man doch wieder Sichtbarkeit, oder nicht? Dass du was bewegen kannst.
Ja, aber trotzdem finde ich, also ich gehöre tatsächlich, also ich bin eher so der, du weißt, also.
Ja, zweite Reihe, ja. Nee, ich habe mir gerade gedacht, nur, du hast ja die Sichtbarkeit, wahrscheinlich sagst du deshalb, du brauchst sie nicht so, weil du sie eh schon hast.
Ha? Ja, ich bin nicht der Typ, der irgendwie so zum Beispiel 1000 Sachen postet oder sowas.
Ach so, ja.
Das bin ich nicht, also ich bin.
Aha, verstehe ich. Und ich finde das auch voll okay und voll legitim.
Ja.
Weil du hast ja deine Wirkung.
Ja, aber vielleicht, wenn ich einen anderen Job machen würde, wäre es anders, verstehst du?
Das stimmt.
Mhm.
Das stimmt. Aber du wirst wahrscheinlich nie die Rampensau werden, die sagt, ich poste alles, ich will alles zeigen.
Nein, das bin ich nicht.
Aha. Das bin ich. Und ist ja auch gut so.
Ja.
Aha.
Ich fühle mich so, wie ich bin, eigentlich okay.
Gibt es einen Moment, wo du gerne unsichtbar gewesen wärst?
Oh ja. Dieses Jahr im Februar, also ich bin, wie du weißt, Brasilianerin und meine Liebe zu den Bergen habe ich erst später entdeckt.
Aha.
Und wir waren Skifahren gewesen mit Freunden und Familie in Tirol. Und ich habe mich leider Gottes in eine schwarze Piste verirrt. Und das würde ich niemals tun. Niemals. Niemals. Und bin gelandet wie ein Käfer auf dem Rücken. Und es war schrecklich, echt. Und die Skifahrer sind vorbeigeschossen und ich habe diesen Schnee im Gesicht bekommen und da wollte ich nur sterben und musste sehr viel Mut sammeln, um wieder aufzustehen, was mir sehr schwer gefallen ist, weil ich hatte Panik eigentlich.
Echt?
Ich habe es aber geschafft und bin dann irgendwann auf eine blaue gekommen und dann habe ich mich wieder wohl gefühlt. So wie am Strand in Brasilien habe ich mich gefühlt. Echt.
Herrlich. Bist du dann auch so eine, also wenn ich stürze, ich bin ja auch nicht die super Skifahrerin, als Deutsche habe ich sehr spät gelernt, aber bist du dann auch so, dass wenn jemand stehen bleibt, dass dir das voll unangenehm ist, wenn jemand helfen will?
Na, das nicht. Also das nicht. Ich habe sehr spät gelernt. Ich habe eigentlich vor 2 Jahren gelernt.
Oh, okay. Da bin ich besser als du.
Sicher.
Mir ist es immer unheimlich peinlich, wenn ich dann stürze, dann bleiben alle stehen. Kann ich helfen?
Ich fahr weiter, es wird schon wieder. Ja, ich hatte mit meinem Mann eigentlich so einen Pakt gemacht. Oder wir haben damals gesagt, also ich muss, er liebt Skifahren. Ich muss Skifahren lernen und er müsste Portugiesisch lernen. Ich habe meinen Teil auf jeden Fall.
Aha, wie schaut es mit Portugiesisch aus?
Da muss er noch ein bisschen was tun.
Herrlich, herrlich. Du, was war denn dein größter Sichtbarkeitsmoment?
Es gibt einige, muss ich echt sagen. Aber ein ganz besonderer Moment war tatsächlich mein Anfang beim Magistrat Linz.
Mhm.
Als meine Direktorin damals mich angerufen hat und dass ich den Job bekommen habe. Das war für mich Sichtbarkeit. Also es ist nicht die Sichtbarkeit, wo jeder das sieht, aber da habe ich mich riesig gefreut und ich bin sehr dankbar, dass ich für diese Stadt arbeiten kann. Mit so tollen Direktorinnen und Direktoren, mit so einer unglaubliche Teamleiterin, die ich habe und unglaubliche Kollegen. Also wir sind ein richtig cooles Team, echt.
Also dieses Gesehen werden eigentlich, ne?
Ja.
Es muss auch, nicht immer die große Bühne sein.
Na, aber da vollkommen kommt auch, das ist auch einer meiner Highlights, war letztes Jahr Let's Get Visible. Du weißt, wie nervös ich war. Es war für mich so ein Highlight, Caroline. Ich war geflasht und das war Adrenalin pur, echt. Also das war, ich bin da echt aus meiner Komfortzone rausgekommen, echt. Und
Vielleicht für alle, die nicht da waren, die Vanessa war als Hauptsponsorinnenvertreterin auf der Bühne und hat am Morgen mit mir und den beiden anderen das Publikum begrüßt.
Ja, und das war bei so, also vor 1000 Menschen zu stehen, das war unglaublich. Das habe ich echt also gemocht und ich fand es so cool, weil danach sind viele zu mir gekommen. Du hast so cool, unfassbar, du hast so die, das machst du immer. Und ich so, nein, das war mein erstes Mal.
Und ich weiß, du warst sehr nervös. Wir haben vorher noch die Generalprobe gehabt am Vortag.
Ja, wo du, war sehr nervös.
Wo du unbedingt nochmal das durchgehen wolltest, was ich spitze fand, dass du dann auch sagst, weißt, ich brauch's nochmal.
Ja.
Es muss noch einmal durchgemacht werden.
Ja,
fand ich toll, ja?
Ja, es war mein erstes Mal und ich fand das toll. Und natürlich heute, ich finde es, also für mich ist es schon wieder eine neue Erfahrung. Ich bin, ich danke auch meine Direktorin dafür, für diese Möglichkeit, auch meine Teamleiterin und mein Team für den Vertrauen, dass ich hier heute
voll
bin.
Voll schön, das wäre eigentlich ein geniales Schlusswort, was du da sagst. Hast du noch so eine kleine Weisheit, die du Frauen mitgeben möchtest auf dem Weg? Das darf irgendwas sein, Vanessa.
Bleibt euch treu. Immer. Also ich denke, das ist, jeder hat seine Vergangenheit, sein Päckchen zu tragen, seine Geschichte, aber jeder ist ein Mensch und also einzeln, sage ich mal. Und ich glaube, treu bleiben und einfach diese, das ist extrem wichtig, echt.
Schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, liebe Vanessa, es war wunderbar mit dir.
Vielen Dank, dass ich hier bin heute und dass ich mit dir das erleben darf, mein erster Podcast. Unglaublich, echt.
Ja, voll schön. Gratulation, das ist super gemacht.
Danke.
Tschüss da draußen, macht's gut.
Ja, ciao.
Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du mehr Sichtbarkeit und Erfolg auf deinem Berufsweg erleben möchtest, dann lade ich dich recht herzlich ein, an einem meiner Live-Workshops teilzunehmen. Komm nach Linz und arbeite direkt mit mir in einer inspirierenden Gruppe an deiner Sichtbarkeit und deinem Erfolg. Jetzt gibt es auch den Instagram-Workshop online und du wirst ihn auf meiner Webseite finden. Schon jetzt kannst du dir auch das Ticket für das große Let's Get Visible Female Empowerment Festival am 21. November im Linzer Brucknerhaus sichern. Freu dich auf ein ganztägiges Event mit spannenden Speakerinnen und Speakern, Panel-Talks, Workshops, interaktiven Elementen und ganz viel Raum zum Netzwerken. Wenn du dir individuelle Unterstützung wünschst, begleite ich dich auch gerne in einem Einzelcoaching. Dieses Angebot gilt sowohl für Angestellte als auch für Selbstständige, die auf ihrem Karriereweg das nächste Level angehen möchten. Alle Termine, Workshops und Events findest du auf www.carolinanne.com oder www.letsgetvisible.at. Ich freue mich darauf, dich bei einem Event oder in einem Coaching persönlich zu unterstützen. Bis dahin, bleib sichtbar, bleib erfolgreich, deine Caroline Anne.